Der Titel des Vortrags, Gerhard hat ihn genannt, wo Weiblichkeit zur Marke wird, tut Widerstand Not. Ich möchte gerne den Vortrag widmen und klar möchte ich ihn Gertrude Ernst Wernecke widmen. Liebe Gertrude, ich bin mir gewiss, dass du in diesen Tagen mit uns bist und deshalb auch den Vortrag ganz sicher mithören wirst in deiner immer sehr neugierigen, heiteren Art. Einstimmen möchte ich mit diesem wunderbaren Büchlein einen Text aus dem ABC des guten Lebens. Nachdenken über ein gutes Leben beginnt mit der materiellen Welt und mit dem Nachdenken über diese, mit dem Nachdenken über die Natur und das ökologische Gefüge, von dem der Körper ein Teil ist, das diesen trägt und erhält. Der Lebensbeginn jedes Neugeborenen belegt, dass alle Menschen körperliche Wesen sind. Sie nehmen Essen und Trinken zu sich, sie pinkeln und scheißen, sie bewegen sich in der Welt, Menschen sorgen für ihren Körper und dessen Bedürfnisse und hoffentlich auch für die körperlichen Bedürfnisse anderer. Das alles sind Körpererfahrungen, also Erfahrungen, die durch und mit dem Körper gemacht werden. Der Körper ist unser erster Ort, er ist der Platz, von dem aus wir wahrnehmen und uns auf die Welt um uns herum beziehen können. Und er, der Korpus, das materielle Ganze, ist es auch, was von anderen wahrgenommen wird und wozu diese in Beziehung treten, wenn sie uns begegnen. Geschlecht, Hautfarbe, Alter, sexuelle Orientierung, körperliche Einschränkungen und Fähigkeiten sind deshalb unentwirrbare Anteile unseres Körperseins. Liebe Kolleginnen, liebe Anwesende, vor ziemlich genau 20 Jahren schrieb ich einen Vortrag mit dem Titel »Als Frauen haben wir kein Land, mit unserem Körper bewohnen wir die Welt«. Ein gewagter Titel damals und in den vielen Workshops zum Thema feministische Spiritualität und Ritualarbeit, aber vor allem auch in den intensiven mehrjährigen Ausbildungsgängen für Heilpraktikerinnen, beschäftigte mich damals immer wieder dieselbe Frage, nämlich, wie können Frauen angesichts der historisch und aktuell erlebten Gewalterfahrung gesunden? Noch kannte ich keine strukturierte feministische Analyse zu den traumatischen Folgen von Gewalt gegen Frauen. Erst 6 Jahre später erschien das wegweisende Buch dazu auf Deutsch, Die Narben der Gewalt, geschrieben von der US-amerikanischen feministischen Psychiatrin Judy Thurman. Sie bestätigte durch ihre Forschung meine These, die ich Jahre davor in meinem Vortrag aufgestellt hatte. Zitat aus meinem Vortrag, ist eine Gesellschaft einmal dazu übergegangen, sich nicht nur im privaten Raum, sondern auch im öffentlichen Raum am Frauenkörper zu vergreifen, beispielsweise Hexenverfolgung, sexualisierte Kriegsgewalt und so weiter, legitimiert sie dadurch die häusliche Gewalt gegen Frauen. Sie erhebt das Modell des täglichen Kleinkriegs zum gesellschaftlichen Kriegsmodell. Daraus folgerte ich, das Ausmaß der Gewalt, vor allem an Frauen vollzogen, hat den weiblichen Körper gezeichnet. Es sind diese Körpererinnerungen, die uns diesen Körper fliehen lassen, denn die transgenerationalen Erinnerungen an die verursachten Schmerzen, an Terror und Gewalt, übersteigen jedes Maß an Erträglichkeit. Dass wir als Frauen nur die Erlaubnis haben, in einem bestimmten Körper präsent zu sein, nämlich jung, fit, schön, weiß und weiblich, hatte die Frauenbewegung, insbesondere die Anti-Diät-Bewegung, längst festgestellt. Daraus leitete ich meine nächste Folgerung ab. erkennen sich Frauen in diesen vorgegebenen Körperbildern nicht wieder, was meistens der Fall ist, fühlen sie sich nicht dieser Norm fremd, sondern sie fühlen sich im eigenen Körper fremd. Diese Erfahrung des Fremdseins im eigenen Körper machte ich als einen weiteren Grund aus, warum Frauen den Körper fliehen, ging ich doch davon aus, dass keine gerne fremd im eigenen Zuhause ist. Die Erlaubnis der Anwesenheit im Körper zum Hauptindikator für den Gesundungsprozess für Frauen auszumachen, war das Ergebnis dieser Überlegungen. Dazu ermuntert wurde ich unter anderem von der Schweizer Künstlerin Miriam Kahn, die in den 1970er Jahren schrieb, Zitat: Die Schnittstelle meines Schaffens ist und bleibt der Körper der Künstlerin. Es ergeben sich Erinnerungen, die ich nicht weiß, und Verwandtschaften, die ich nicht kenne. Mein Körper erinnert sich an Dinge, die ihm geschehen sind, und so entsteht eine Mischung zwischen meiner individuellen Geschichte und Biografie und der Menschheitsgeschichte. Da ich Frau bin, hoffe ich, damit die verschüttete Kultur und Geschichte der Frauen zu sehen und zu zeigen. Zitat Ende. Hier wird die Präsenz, das in Verbindung bleiben mit der eigenen Körperlichkeit, als Ausgangsort gesellschaftlicher Erkenntnisse beschrieben. Mit anderen Worten, Anwesenheit im eigenen Körper ist eine Voraussetzung, um auf der Basis von empfundenem Glück oder Leid handlungsfähig zu werden, sich einzubringen in die Welt, Verantwortung zu übernehmen und lebensverachtende Machtverhältnisse nicht hinzunehmen, sich gesellschaftlich verordneten Zwängen zu widersetzen. Mein Vortrag hat bis in die Jahrtausendwende immer wieder Beachtung bekommen. Ich habe ihn in der feministischen Projektlandschaft von Hamburg bis Freiburg und von Zürich bis Dresden mit vielen Frauen diskutieren können. Offensichtlich war es mir gelungen, auf dem Boden feministischer Bildungsarbeit und Praxis gewachsen, Erkenntnisse zu formulieren, die für viele Frauen ein Begehren ausdrückte, was auch das ihre war. Nämlich, der Weg nach vorne, hinein ins Leben, statt in Abgrenzung und radikalem Rückzug, schien verlockend. Liebe Zuhörende, so viel zu den Erkenntnissen vor 20 Jahren. Das Vorbereitungsteam, und hier gucke ich Dorothee an, des Kongresses hat mir die Aufgabe übertragen, die Sinnhaftigkeit der damaligen Thesen mit dem heutigen Körperdiskurs einer Überprüfung zu unterziehen. Nicht um der Nostalgie zu frönen, sondern um die produktive, kreative, streitbare Zeit der zweiten Welle der Frauenbewegung wertzuschätzen, möchte ich die Erinnerung an die bunte Frauenprojektelandschaft von der feministischen Bäckerei bis zur feministischen Bildungs- und Kultureinrichtung nochmal wecken. Die Leistung, die wir damals erbracht haben, war, den Mut zu haben, unser ganzes Sein an den Rand der Gesellschaft zu rücken. Die gewonnene Freiheit und Autonomie ermutigte uns, vom Land her mitten in die Gesellschaft hinein zu stören und Unruhe zu stiften, um Veränderungsprozesse anzustoßen, was uns ja durchaus auch gelungen ist. Die mannigfachen Erkenntnisse und Wachstumsprozesse waren und sind der Reichtum, den es zu gewinnen galt. Der Lachesis-Verband ist dafür eines der lebendigsten Beispiele, die ich kenne. Zurück zur Anwesenheit im Körper. Sicherlich macht sich bei einigen von Ihnen und Euch bei der Begrifflichkeit wie Frauen mit Sternchen heute und Frauenkörper auch Unbehagen breit. Und hoffentlich seid ihr beim Lesen des Titels vom heutigen Vortrag über den Begriff Weiblichkeit gestolpert. Im Feminismus der zweiten Welle waren die Begriffe Natur, Körper und Weiblichkeit die Reizworte schlechthin oder für einige gar Kampfbegriffe, mit denen sich Podien auf Lesbenwochen und anderen feministischen Veranstaltungen sprengen ließen. Oft wurden sie genutzt, um die Lage der Politfeministinnen von dem Lager der Sperrifeministinnen zu unterscheiden. Und dem letzteren Lager wurde meistens auch sehr undifferenziert die feministische Gesundheitsbewegung zugeordnet. Was hat sich verändert? Heute inspiriert uns die dritte Welle des Feminismus, die mitten in der globalisierten Welt stattfindet. Mir nahe steht die internationale Bewegung gegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen, an der ich mich aktiv beteiligen und einbringen kann und die oft genug meine Arbeitgeberin ist. Es hört sich vielleicht etwas kühn an, aber ich möchte behaupten, ohne die Einsicht und Arbeit an der Präsenz im Körper wäre ich nicht in der Lage, und vor allem nicht widerständig genug, Menschenrechtsarbeit und fachlich höchst anspruchsvolle Konzepte der Traumaarbeit mit den Kolleginnen von Medica Mondiale in Köln, in Afghanistan, in Liberia oder Kurdistan umzusetzen. In der fachlichen Überprüfung der Wirksamkeit unseres Tuns ist es diese Anwesenheit, die anzeigt, wie sicher oder eben unsicher die Rückkehr in den Körper sich gestaltet für Frauen, die schwerste Menschenrechtsverletzungen mit entsprechenden traumatischen Folgen erlebt haben. Selbstverständlich gehört dazu auch die Beurteilung der Anwesenheit der Frauen im öffentlichen Leben. Dafür sind mir die afghanischen Kolleginnen ein eindrückliches Beispiel. Wenn wir sie auf Fernsehbildern in Burken gekleidet sehen und wissen, dass sie oft nur in männlicher Begleitung vor die Türe treten dürfen, wird uns ihre Unterdrückung durch die klerikale und männliche Herrschaft deutlich vor Augen geführt. Was wir oft nicht sehen, ist, dass viele von ihnen die Allein- oder Hauptverdienerinnen in ihren Familien sind und dadurch mindestens die innerfamiliären Machtverhältnisse ins Wanken geraten. Das heißt, sich einzusetzen für Frauenrechte ist nicht primär einer Ideologie geschuldet, vielmehr kann diese Arbeit der Ausgangspunkt sein, um das tägliche Leben für die Familie zu sichern. Und es ist dieser Pragmatismus, den ich meine, als eine mögliche Praxis der Anwesenheit im Körper und in der Gesellschaft, also es ist dieser Pragmatismus, von dem ich rede, den diese Frauen mir so immer wieder zeigen. Körper und Weiblichkeit. Um der inhaltlichen Klärung der Begriffe von Körper und Weiblichkeit näher zu kommen, leihe ich mir die Analysen einer feministischen Bloggerin. Mit der befreienden Distanz einer Vertreterin der dritten feministischen Welle spricht Lori Penny von Körperessentialismus und schreibt, Zitat, die Auffassung der Feministinnen der zweiten Welle war, dass es hinter der frauenfeindlichen Verpackung aus Schuhen, Shoppen und netten sexuellen Stereotypen ein echtes weibliches Wesen gibt, das in einem echten weiblichen Körper steckt. Wenn wir zu ihm Zugang hätten, könnten wir die Verletzungen der jahrhundertelangen Unterdrückung heilen. Zitat Ende. Natürlich fiel auch damals bereits auf, dass es Frauen gibt, die sich von dieser binären Geschlechterlogik ausgeschlossen fühlen. Spätestens bei der schmerzhaften Lektüre des Buches von Leslie Feinberg »Träume in den erwachenden Morgen« musste jeder klar werden, dass es nicht reicht, die Kraft des weiblichen Körpers zurückzufordern. Wir müssen vielmehr auch fragen, was der weibliche Körper überhaupt ist und wer einen hat und wie er beschaffen ist. Kurz und bündig stellt Lori Penny fest, es hilft zu unterscheiden zwischen Weiblichkeit als Tatsache und Weiblichkeit als Ideologie. Und ich füge an, eingesetzt diese Ideologie von wem auch immer. Gibt es dazu eine Frage, einen Widerspruch? Von meiner Seite aus nicht. Vielmehr eröffnet diese Klarstellung eine nächste Türe, die zu durchschreiten uns die heutige Generation Feministinnen auffordert. Auf vielfältigste Art und Weise und nicht minder radikal, denn hinter diesen Türen öffnen sich komplexeste Wirklichkeiten. Ein Beispiel dieser komplexen Wirklichkeit, die Gender-Debatte. In der Dekonstruktion der Geschlechter sehe ich ein großes Befreiungspotenzial, vor allem wenn es darum geht, die Ideologie von Weiblichkeit bloßzustellen. Und hier möchte ich kurz jetzt ein Beispiel erzählen, was ich heute auf der Hinfahrt in meinem geliebten Radio WDR 5 erfahren habe. Bericht aus der Schweiz, dem Kanton Appenzell-Innerrhoden. Zur Information, Kanton Appenzell-Innerrhoden hat als letzter Kanton das Frauenstimmrecht in der Schweiz eingeführt, irgendwann Mitte der 80er Jahre. Ich habe da nochmal auf einer Demo teilgenommen, um es zu fordern, wo wir mit Jauche abgesprüht wurden. Also wir sind im Kanton Appenzell-Innerrhoden und da wird eine Frau heute auf WDR 5 interviewt, eine Frau, ein Mann, wie auch immer. Frau Müller hat vor 4 Jahren kandidiert, sie ist Bäuerin, in das Kantonsparlament, ist abgelehnt worden. Also hat Frau Müller gedacht, ich bin ja auch eben Bäuerin, sehe auch ein bisschen männlich aus und okay, ich bin eine Transgender-Frau. Ich kandidiere, und zwar dieses Wochenende ist die Abstimmung, ich kandidiere als Mann fürs Kantonsparlament. Das meine ich mit der Befreiung der Geschlechter, weil ihr könnt euch alle herzhaft vorstellen, was im Kanton Appenzell los ist an Diskussionen, an Durcheinander. Ja, einfach ein super Beispiel. Danke WDR 5, heute noch genau richtig zum Kongress. Die Auseinandersetzung mit Transsexualität muss meiner Meinung nach dringend erfolgen, und altfeministische Konzepte des Ausschlusses müssen überdacht werden. Eine Identitätspolitik, die nur um sich selber kreist oder in den akademischen Höfen geführt wird, halte ich allerdings für uninteressant und wenig geeignet, Frauen weltweit im Kampf um bessere Lebensbedingungen zu stärken. Frauen hat jetzt natürlich immer Sternchen, bitte ich mitzudenken, ja. An dieser Stelle möchte ich unbedingt die Professur für Sozialmedizin und Public Health mit Schwerpunkt Geschlecht und Diversität von Gabriele Dennert in Dortmund erwähnen. Ich weiß nicht, ob Gabriele schon hier ist. Sie schafft es gemeinsam mit der Expertinnengruppe Queergesund, Strategien zur Gesundheitsförderung für lesbische, bisexuelle und queere Frauen in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Sehr schön. Wo Weiblichkeit zur Marke wird. Ich möchte gerne exemplarisch 3 Beispiele des globalen Marktes in den Vordergrund rücken. Auch sie führen in komplexe Wirklichkeiten und Absurditäten, die auszuhalten manchmal auch meine Körperpräsenz verweigert. Ich hole mir dafür 2 feministische Wissenschaftlerinnen an meine Seite, Christa Wichterich und Sibylle Bauriedl. Beide beschäftigen sich mit internationaler politischer Ökonomie und Ökologie. Und sie zeigen folgende 3 Felder der Auseinandersetzung auf. Das erste Feld, die Biopolitik. Hier ist es die Reproduktionsindustrie in ihrer ganzen Komplexität. Das zweite Feld ist der Biokapitalismus, damit sind gemeint die Spende, Handel und Verkauf von Samen, Eiern und Organen. Wie ja vorhin schon anzugucken war. Und das dritte Feld ist die Bioökonomik, das heißt Land, Natur und Körper als umkämpfte Ressource. Im Folgenden konkretisiere ich jedes Feld mit einem Beispiel und benenne gleichzeitig, soweit mir bekannt, Möglichkeiten des Widerstands. Als erstes gehen wir auf den Markt der Bioökonomie. Vergewaltiger wissen, ob sie eine Frau, ein Mädchen vergewaltigen. Sie nutzen den sozialisierten weiblichen Körper zur Ausübung von Macht und Herrschaft. Vergewaltigen sie einen Mann oder Jungen, tun sie dies mit der Absicht, ihr Objekt zu entmännlichen, um es aus der Clique der Herrschenden auszuschließen. In der binären Geschlechterlogik hat dieser Akt des Ausschlusses eine sogenannte Feminisierung, ein Fachbegriff, des Opfers zur Folge. Mit anderen Worten, sexualisierte Gewalt wird immer weiblich symbolisiert und hat immer dasselbe Ziel, Durchsetzung von Macht und Herrschaft. Damit werden ganze Gesellschaften ökonomisch im Kern geschwächt, die Hälfte der Menschheit immer wieder krank gemacht, da weibliche Opfer mit ihren Folgen der Zerstörung beschäftigt sind. Somit sind sie von der rechtlichen und ökonomischen Teilhabe ausgeschlossen, Gesellschaft zu gestalten oder Wiederaufbau, das wird ihnen verwehrt. Aber immer öfter melden sich Frauen zu Wort, die sich zum Zweck der Selbstverteidigung bewaffnen. Ein Beispiel: die Rojava-Frauen in Kurdistan, Frauenverbände im Kongo und in anderen Orten der Welt. Sie sind nicht länger bereit, die ihnen aufgezwungene Opferrolle zu ertragen. Sie entscheiden sich dafür, ihren Körper und ihr Leben zu verteidigen, auch mit dem Risiko oder eben der Absicht, den Gegner dabei zu töten. Lieber sterben, als nochmal vergewaltigt zu werden, das ist ihre Devise. Die weltweite Protestaktion One Billion Rising, 14. Februar, geht jedes Jahr ein breites Bündnis ein, um tanzend und singend auf die Schändung weiblicher Körper aufmerksam zu machen. Die Aktion richtet sich eindeutig gegen bestehende Machtverhältnisse und setzt die Würde von Frauen ins Zentrum ihres Handelns. Als Traumatherapeutin weiß ich, dass diese Aktion für einige Frauen der Aufbruch war, das Schweigen zu brechen und sich wieder auf den Weg heim zu sich selber zu machen. Das zweite Feld, der Markt der Biopolitik. In Indien gelang die Durchsetzung der Kleinfamilie nur mit einem ausgetüftelten Bonus- und Sanktionssystem und mit medizinischen Eingriffen in die Frauenkörper. Nachdem aber 2004 viele Paare ihre Kinder durch den Tsunami verloren hatten, bot die Regierung den Frauen an, die Tubenligaturen wieder rückgängig zu machen. Hier wird der medizinische Fortschritt genutzt, um Eingriffe in Körper und Fortpflanzung und die Gestaltbarkeit von Körper und Natur vorzunehmen. Gleichzeitig sind die Forderungen nach Bevölkerungskontrolle zur Durchsetzung heteronormativer Familienmodelle sehr laut. Wertkonservative und neoliberale Kräfte stehen mit selbsternannten Lebensschützern zusammen und es gelingt ihnen, in Abschlusserklärungen auf hochrangigen internationalen Kongressen die Benennung von reproduktiven und sexuellen Rechten zu verhindern. Also, wir brauchen Lachesis noch eine ganze lange Zeit. Je nach Ausgang der Bundestagswahlen 2017 könnte es auch hier wieder notwendig werden, den Slogan »Mein Körper gehört mir« den chauvinistischen Frauen und Männern der AfD und anderen ins Gesicht zu brüllen. Ich gehe auf das dritte Feld, auf den Markt des Biokapitalismus. Voller Wut bezeichnet Lori Penny die Tatsache, dass im Westen so viele Frauen und Männer freiwillig hungern, als die größte Niederlage des Feminismus. Sie schreibt, Zitat, dass so unglaublich viele Frauen an Essstörungen leiden, ist nicht nur ein Beweis für die Zerbrechlichkeit dieses Geschlechts, sondern für die Toxizität der patriarchalen kapitalistischen Standards, die auch nach nahezu einem Jahrhundert politischem Feminismus für Weiblichkeit gelten. Ihre schonungslose Feststellung ist, Zitat, dass es offenbar viel mühsamer ist, dieser Kultur des Kritisierens, gemeint ist natürlich die Kritik an der herkömmlichen Weiblichkeitsnormierung und der daraus folgenden Herabsetzung des Selbstwertgefühls, die Stirn zu bieten, als die Scham darüber, sich einfach wegzuhungern. Zitat Ende. Hier frage ich ins Publikum, wie viele der Anwesenden sind gerade auf Eiweiß, Zucker, Weizen oder einer anderen Form der Diät? Wie viele Heilpraktikerinnen, mich eingeschlossen, propagieren in ihren Praxen unter dem Deckmantel der Ernährungsberatung und Gesundheitsfürsorge Praktiken zur Korrektur von Körperform und Umfang? Frauen, die abnehmen möchten und sich in ihrem Körper unwohl fühlen, suchen gerne die Unterstützung von Heilpraktikerinnen. Wie viele Kolleginnen haben Erfolg damit, der Ratsuchenden Wege aufzuzeigen, sich ihres selbst bewusst zu werden? Wie oft werden sie Zeugin davon, dass Frauen den Weg zu sich nicht gehen, stattdessen lieber ihren Hunger auf Leben weiterhin verleugnen? Jetzt im Angebot Feminismus. So lautet der Titel eines Artikels in der Rubrik Stil in der Neujahrsausgabe 2016 der Süddeutschen Zeitung. Darin wird berichtet, wie das Modelabel H&M in seiner Herbstkollektion Modetabus gebrochen hat. Auf den Plakatwänden zeigten sich lebensfrohe, dicke, alte und Transgender-Frauen, speckfaltige und kahlrasierte. Ich weiß nicht, ob es eine von euch gesehen hat. Waren auch Männer mit denselben Attributen zu bestaunen? Darüber schweigt der Artikel. Aber in der Wochenendausgabe vom 28. und 29. Januar diesen Jahres legt dieselbe Zeitung in derselben Rubrik nach. In großformatigem Bild sehen wir, wie der Modedesigner Karl Lagerfeld 2014 eine Chanel-Show als feministische Demonstration inszeniert hat. Diesem Bild wird ein Foto der Anti-Trump-Demonstrationen angefügt. Der Text unter dem Bild lautet: Es ist cool, feministisch zu sein und noch cooler, dabei gut auszusehen. Widerstand tut Not, aber wie bitte? Das Foto ist gemacht in Köln letztes Jahr, als wir demonstriert haben, als die Rechten versucht haben, diese unsägliche Silvesternacht für sich zu instrumentalisieren. Nochmal, Widerstand tut Not, aber wie bitte? Während sich einige in der Protestkultur Ästhetik- und Marketingkonzepte bei der Mode abschauen, setzen andere gezielt ihren Körper als Materialisierung von Widerstand und Protest ein. Beispiele dafür sind die Aktionen der Femen oder das Beispiel kenianischer Frauen, die anlässlich des Besuchs von Präsident Obama angedroht haben, letztes Jahr, sich auf der Straße nackt auszuziehen, um ihre Abneigung gegen Homosexualität zu zeigen. Offensichtlich gibt es auch Überlegungen in den sozialen Kämpfen und Protestbewegungen, Frauenkörper in vorderster Front einzusetzen. Sie sollen als Schutzschild für die Männerkörper wirken, weil Respekt gegenüber dem weiblichen, mütterlichen Körper und seiner Verletzlichkeit so die Idee vor Gewalt schützen kann. angesichts dieses postpatriarchalen Durcheinanders? Ist das Risiko groß, in der Ambivalenz zwischen der passiven Besetzung von Weiblichkeit einerseits und der aktiven Instrumentalisierung andererseits das eigene Denken, Fühlen und Empfinden einzustellen? Also was bleibt zu tun? Mein Vorschlag: das Wesentliche im Blick behalten. Die gesellschaftliche Machtfrage zwischen den sozialen Geschlechtern ist und bleibt ungelöst. Das sicherste Zeichen dafür sind die Auseinandersetzungen um die Marke weiblicher Körper. Selbstermächtigung ist weit mehr, als dass einzelne Frauen lernen, ihren Körper zu lieben, und mehr, als Vertrauen zum eigenen Körper zu entwickeln. Erst das Begehren nach gerechter Verteilung von Brot und Rosen kann Voraussetzungen für ein gutes Leben schaffen, ein gutes Leben für alle. Ich bin noch nicht ganz fertig. Und so wie ich eingestimmt habe in den Vortrag, möchte ich gerne wieder ausklingen. Wiederum mit diesem wunderbaren Büchlein, einem Text da draus. Wirkliche Schönheit von Menschen lässt sich nicht herstellen. Sie zeigt sich dort, wo Menschen in ihrem Körper präsent und lebendig sind. Sie zeigt sich in ihrem Ausdruck und ihrer Ausstrahlung. Und sie zeigt sich vor allem dann, wenn Menschen sie aneinander wahrnehmen, weil sie aufeinander bezogen sind oder sich vielleicht sogar lieben. Dankeschön.